Jo, damit herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer 37. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Als nächstes steht an Top 8 der ED 2024-8 des ISB, Amendment zu IS 37 Rückstellung. Wir hatten ja in der vergangenen Sitzung schon angefangen, uns dazu anhand einer Präsentation einen Überblick zu verschaffen, was die Regelungsinhalte sind. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Erkenntnis gewinnen, unter anderem, weil wir ja einen Public Outreach dazu hatten, zusammen mit unseren deutschsprachigen Kollegen und auch mit EFRAG und vom ISB war ja auch Staff und Florian Esterer als Boardmitglied dabei. Ich glaube, das war eine sehr, sehr illustre Runde. Ich hatte es gestern im Update schon erwähnt, wir waren doch eine recht große Runde dafür, dass es jetzt so eine Session im Januar war und Jan wird dann das ja jetzt auch an gebotener Stelle nochmal entsprechend einfließen lassen. Und ja, also mit Blick auf die Kommentierungsliste und das, was wir formen, sollten wir gucken, dass wir heute da, sagen wir mal, ein einigermaßen geschlossenes Bild schon mal formen und alles weitere sehen wir dann. Und ja, damit, Jan, würde ich auch gerne an dich direkt übergeben.
Dann übernehme ich gerne. Guten Morgen, wünsche ich. Und ja, wir haben also heute das letzte Mal die Chance, den Entwurf zu diskutieren, beziehungsweise die Meinung, die ihr ja schon geäußert habt und die aus der öffentlichen Diskussion geäußert wurden, was ich gleich vorstellen werde, dann abzurunden. Und ich will auch gleich vorweg sagen, wir haben bewusst jetzt noch keinen Stellungnahmeentwurf angefertigt. Das war entweder implizit oder explizit abgesprochen. Wir würden das natürlich dann unmittelbar im Nachgang zur heutigen Diskussion machen und wir haben ja ab heute noch genau 4 Wochen Zeit, also ist auch die Abstimmung im Umlaufverfahren dann eigentlich zeitlich nicht kritisch. Ja, wir haben ja in dieser Runde in den letzten beiden Sitzungen schon den Entwurf diskutiert und sind grundsätzlich an allen Vorschlägen, also alle Abschnitte, schon mal vorbeigekommen. Insofern können wir wirklich heute rekapitulieren, nochmal vertiefen und vielleicht das eine oder andere nachschärfen. Natürlich möchte ich vor allem auch erstmal von der öffentlichen Diskussion berichten. Dort war es so, dass wir auch grundsätzlich alle Themen, alle Änderungsvorschläge besprochen haben. Also nichts, was wir irgendwie ausgelassen haben. Insofern ist zumindest das Meinungsbild, was wir dort gewonnen haben, auch aus der Runde vollständig. Ich persönlich möchte auch sagen, es war doch eine recht lebhafte Diskussion. Es ist doch allerhand geäußert worden. Und es war auch festzustellen, dass viele Dinge, die eher so als Fragen in den Raum gestellt wurden oder zu den Teilnehmern erklärt haben, es scheint nicht so ganz klar, was im Entwurf genau gemeint ist, haben dann die anwesenden beiden vom ISB Staff und auch Florian Esterer ziemlich häufig auch erklärt, was gemeint ist. Man könnte auch sagen, dass so die ein oder andere kritische Äußerung damit, wenn man so will, direkt beantwortet wurde. Ich werde trotzdem noch mal kurz rekapitulieren, was in der öffentlichen Diskussion so im Einzelnen geäußert wurde und ich würde das auch jetzt so abschnittsweise machen. Also nicht jetzt insgesamt einen Überblick geben, sondern einfach so schrittweise noch mal durchgehen. Und bevor ich damit starte, würde ich noch eine letzte Vorbemerkung machen wollen. Ich finde, dass die Anmerkungen aus der öffentlichen Diskussion ziemlich deckungsgleich waren mit dem, was wir hier in der Runde schon so besprochen hatten. Also es gab zu einigen Kritikpunkten auch Bestätigung und bei anderen Aspekten war, wenn man so will, Bestätigung, dass die Vorschläge in Ordnung sind. Ich sehe jetzt zumindest erstmal nicht so den großen Meinungsdissens, den wir dann vielleicht heute noch auflösen müssen. Aber das könnt ihr natürlich auch anders beurteilen, jedenfalls ist das so insgesamt mein grobes Fazit. Ja, dann will ich kurz nochmal ansprechen. Also wir haben ja recht ausführlich über den ersten Änderungsvorschlag in Bezug auf das Ansatzkriterium gegenwärtige Verpflichtung diskutiert. Das hat logischerweise auch in der öffentlichen Diskussion zeitlich den größten Raum eingenommen. Und wir haben ja in dieser Runde auch schon im Zusammenhang mit dem Ansatzkriterium so einzelne Beispiele aus den Implementation Guidance besprochen. In der öffentlichen Diskussion haben wir das auch gemacht und da haben wir das von vornherein gleich so zusammengezogen, weil, wie ja offensichtlich ist, die Anwendungsbeispiele sich auf das Ansatzkriterium beziehen und diese Idee, das Ansatzkriterium jetzt in 3 Bedingungen zu unterteilen, auch sehr, sehr stark untermauern. Und ich würde das auch heute in der Diskussion nochmal so aufgreifen. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich zwei Beispiele nochmal direkt am Bildschirm einblende, dass wir vielleicht anhand dieser Beispiele das Ganze auch nochmal besprechen können. So, dann haben wir die zwei Änderungsvorschläge, die die Bewertung betreffen. Zum einen den Vorschlag, den Diskontierungszins als risikofreien Zins festzulegen. Und zum Zweiten die Frage, welche Kosten einzubeziehen sind. So, dann gab es ja des Weiteren die Vorschläge bezüglich Angaben, also Anhangangaben. Und die betreffen wiederum nur den Diskontierungszins. Und es gibt eben auch Zusatzangaben nach IFRS 19, die dann ein kleines bisschen abgespeckt sind. Hierzu kann ich sagen, dass zum Thema Angaben in der öffentlichen Diskussion gar nichts geäußert wurde. Also man könnte sagen, so ein bisschen implizite Zustimmung, darüber wurde gar nicht diskutiert. Und ja, dann gibt es des Weiteren natürlich die Fragen der Erstanwendung und Übergangsvorschriften. Da haben wir ja zwei kleinere Ausnahme- oder Erleichterungsregeln gehabt. Und dann die übliche Frage, gibt es noch Sonstiges? Dazu kann ich auch sagen, dass wir in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Anmerkung in Bezug auf Sonstiges hatten. So, das als ganz kurzer Abriss mal vorweg. Und ich denke, dann würde ich auch gerne mit dem ersten Thema, also die Vorschläge in Bezug auf das Ansatzkriterium, einsteigen. Ich werde noch mal kurz am Bildschirm einblenden, um ein klein wenig aufzufrischen, was denn der ISB da konkret vorschlägt. Und da habe ich ja in meiner Präsentation, wenn das jetzt klappt, sollte die zu sehen sein, diese erste Folie, die das Ganze so ein bisschen schematisch als Überblick darstellt. Also, wie hier zu sehen ist, in der oberen grafisch dargestellten Zeile sind ja drei Kriterien im Standard geregelt, die gab es auch bisher schon. Und der ISB schlägt ja nun konkret vor, dass das erste Kriterium, nämlich die Present Obligation, klargestellt, leicht verändert werden soll. Und hier, wie wir ja besprochen haben, wird jetzt künftig so formuliert, dass es drei Teilbedingungen gibt. Die Obligation Condition, die Transfer Condition und die Past Event Condition. Also mit anderen Worten, zunächst mal muss tatsächlich eine Verpflichtung bestehen. Und wie der ISB ja ausführlich im Entwurf beschreibt, geht es hier konkret darum, dass irgendein sogenannter Mechanismus entsteht. Und zwar entweder ein faktischer oder tatsächlich ein legaler, also rechtlicher. Und der muss eine Verpflichtung erzeugen. Also das Unternehmen muss quasi eine Verpflichtung haben zu zum Beispiel einer Zahlung. Das ist die Idee hinter der Obligation Condition. So, als zweites die Transfer Condition, die ist prinzipiell nicht ganz neu. Die wird auch überhaupt nicht umformuliert. Hier geht es konkret darum, dass die Natur der Verpflichtung eine Übertragung darstellen muss. Und zwar Übertragung von ökonomischen Ressourcen. Und dazu wird nochmal konkretisiert, bei einer Übertragung geht es genau darum, dass ökonomische Ressourcen abgegeben werden, ohne dass man irgendeine Gegenleistung oder einen Ausgleich erhält. Und wenn es um gewöhnliche Verträge, also nennen wir es mal einfach Geschäfte geht, dann wird dazu geäußert, dass in der Regel ja bei einem Geschäft immer eine Leistung und eine Gegenleistung gegenüberstehen. Und bei solchen Verträgen kann überhaupt ein Transfer in diesem Sinne nur stattfinden, wenn solche Verträge nachteilig sind. Das mal so als Gegenbeispiel, wann in der Regel kein Transfer stattfindet. Nämlich, wenn es eine Gegenleistung für diese Zahlung oder Verpflichtung gibt. So, und der dritte Teilaspekt, die dritte Bedingung, ist die sogenannte Past Event Condition. Und hier ist das Besondere, dass ja dieses Past Event von der Obligation jetzt mutmaßlich klarer abgegrenzt wird. So, und hierbei ist, wie das Wort natürlich schon sagt, hier geht es um irgendein Ereignis, was in der Regel eine Action ist oder eine Activity, die dann dazu führt, dass sich das Unternehmen der Verpflichtung nicht mehr entziehen kann. So, und insbesondere die Trennung zwischen A und C ist das, was der ISB ja jetzt hier hervorheben will und hoffnungsvollerweise mit den neuen Formulierungen dann klarstellt im Vergleich zu der bisherigen Regel. So, das mal so als kurze Wiederholung. Damit würde ich das auch direkt schon wieder ausblenden. So, und nun will ich mal kurz wiedergeben, was wir in dieser Runde und dann auch in der ÖD so an Meinungen gehört haben. Also zunächst mal wurde ja durch euch im Fachausschuss geäußert, dass diese Klarstellung und damit diese Struktur der Bedingungen irgendwie doch ziemlich abstrakt und sehr hierarchisch klingt. Und das wurde in der öffentlichen Diskussion auch so ähnlich geäußert. Allerdings war das dann eher dort im Zusammenhang mit dem Entscheidungsbaum. Wir haben ja den Entscheidungsbaum aus dem Entwurf vorgestellt und daran nochmal gezeigt, dass dort alle drei Kriterien enthalten sind und insbesondere zum ersten Kriterium also auch diese drei Bedingungen. Und als wir das besprochen haben, wurde in der ÖD ganz deutlich gesagt, dass das irgendwie viel zu kompliziert erscheint. Und das war der erste Punkt. Daraufhin wurde dann seitens des IASB entgegnet, naja, kompliziert mag die eine Sache sein, aber der Entscheidungsbaum ist ja nicht neu, er ist eben nur angepasst worden und sicherlich durch diese Dreiteilung ein bisschen komplexer und ein bisschen umfassender geworden. Aber letzten Endes soll das ja genau dazu führen, dass das Kriterium einfach jetzt präziser formuliert ist und wenn das dazu führt, dass der Entscheidungsbaum ein bisschen komplexer ist, dann ist das eben so bewusst gewollt. Und insofern war, sagen wir mal so, die Antwort darauf natürlich, es ist unvermeidlich. Wenn man etwas klarer stellt und dann mehr ja, deutlicher und ausführlicher formuliert, dass es letzten Endes zu einem naja, etwas komplexeren Entscheidungsbaum führt. So, das war so erstmal so eher so ein vielleicht so ein bisschen abstrakter Punkt. Dann haben wir in der Runde schon darüber gesprochen, dass diese Klarstellung, die der IASB hier anstrebt, vielleicht nicht so ganz verständlich ist. Oder es war nicht so ganz sicher, und das wurde in der ÖD auch so bestätigt, ob die neue Formulierung, diese neue Aufteilung in drei Bedingungen, das Ganze jetzt wirklich klarer macht, als es vorher war. Und dann gab es noch einen dritten Punkt, den will ich gleich noch erwähnen. Und zwar wurde hier in dieser Runde und zugleich auch in unserer öffentlichen Diskussion darüber gesprochen, ob die Klarstellung dazu führen und vor allem bewusst dazu führen, dass Rückstellungen unter Umständen eher angesetzt werden. Also dass der Ansatz zeitlich nach vorn rückt. Und das brachte uns dann zu den Detailvorschlägen, die ich eben noch nicht erwähnt habe, nämlich, dass es also Besonderheiten gibt, wenn mehrere Ereignisse oder Handlungen dazu führen, dass eine Verpflichtung entsteht. Und das werden wir gleich mal im Detail noch ein bisschen vertiefen. Also soweit erstmal die bisherigen Äußerungen. Und ich würde jetzt gerne mal zu den Beispielen kommen, die ja in der Implementation Guidance vorgeschlagen werden. Allerdings nicht das Beispiel, was wir in der Runde beim letzten Mal besprochen haben. Da haben wir ja uns konkret über die Bankenabgabe unterhalten. Sondern ich möchte gerne mal zwei andere Beispiele noch kurz ansprechen. Auch dazu blende ich jetzt einfach mal den Teil der Implementation Guidance ein. Das ist zwar vielleicht ein bisschen unglücklich, weil der Text ja relativ klein ist, aber ich will trotzdem, wenn ich es kurz vorstelle, dass man den Wortlaut, also ich vor Augen und auch ihr ihn vor Augen habt. Also um nochmal kurz daran zu erinnern, in den Implementation Guidances sind jetzt mittlerweile ja 15 Beispiele enthalten, davon sind einige neu hinzugekommen. Und ich werde hier mal das Beispiel 14 und Beispiel 15 ansprechen. Das sind die beiden Beispiele, die aus IFRIC-Agenda-Entscheidungen entstanden sind. Und das wird ja noch euch in Erinnerung sein. Wir haben ja die auch hier behandelt. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass das Thema jetzt prinzipiell erstmal noch ein bisschen im Hinterkopf ist. Und ich will das Beispiel kurz vorstellen und dann nochmal diese drei Kriterien, die ja hier auch jeweils geprüft und dann beurteilt werden, ansprechen. Beispiel 14. Es geht hier um die Frage, ob eine Rückstellung zu bilden ist, wenn ein Unternehmen Autos herstellt und diese Autos in Bezug auf die Abgase irgendwie einen Schwellenwert über- oder unterschreiten. Da gibt es gesetzliche Regelungen und wenn die hergestellten Autos in Summe in einem Kalenderjahr irgendwie diese Grenzwerte unterschreiten, dann kann das Unternehmen damit positive Punkte verdienen und wenn sie die überschreiten, dann entstehen halt negative Punkte. Und es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, dass man diese Punkte ausgleicht. ausgleichen, indem man negative Punkte durch positive Punkte zukauft oder indem man in Folgeperioden die Produktion so verändert, dass die produzierten Fahrzeuge dann den Grenzwert unterschreiten und man somit quasi positive Punkte erhält. Ist aber so, dass laut den gesetzlichen Vorschriften ein Unternehmen nicht finanziell sanktioniert werden kann, sondern es kann nur insofern sanktioniert werden, als der Zugang zum Markt eingeschränkt wird. So in Kürze das Beispiel. So, nun wollen wir mal schauen. Ich blätter weiter und hier ist nämlich diese Prüfung, so wie sie auch in dem Dokument dargestellt ist. Also man kann hier schön sehen, diese drei Bedingungen werden hier untereinander dargestellt. In dem Beispiel meint der ISB, dass die Bedingungen erfüllt sind und erklärt das dann auch entsprechend. So, und was daneben als Erklärung steht, lautet kurz zusammengefasst wie folgt. Also diese gesetzlichen Regelungen erzeugen eine Verpflichtung für das Unternehmen. Und zwar, sobald es Autos herstellt. Und die Verpflichtung entsteht dann, wenn die Autos, also die hergestellte Flotte in Bezug auf diesen Grenzwert unterschreitet. So. Und dann entsteht daraus, wenn es also der Fall ist, dass dieser Grenzwert unterschritten ist, entsteht der Zwang des Unternehmens, sich dieser Verpflichtung kann das Unternehmen sich dieser Verpflichtung zum Ausgleich nicht entledigen. Denn, und das unterstellt das Unternehmen oder das schätzt das Unternehmen selber ein, dass die Folgen würde man in Kauf nehmen, dass man Marktrestriktionen erfährt, schwerwiegender sind, als wenn man einfach diese negativen Punkte ausgleicht. Und deswegen meint der ISB, dass hier diese verpflichtende Bedingung erfüllt ist. So, die zweite Bedingung, der Transfer, also da in dem Fall ist es ganz einfach. Es geht darum, dass wenn man künftige positive Punkte, also Credits, hinzukauft, dann gilt das als Transfer, also als Abfluss ökonomischer Ressourcen. Und zwar deswegen, man könnte zwar meinen, weil das Unternehmen ja Geld zahlt, um etwas und als Gegenleistung dann diese positiven Credits erhält, dass das doch ein Tausch ist, der prinzipiell gar keinen Abfluss darstellt. Aber hier wird erläutert, dass der Abfluss, also quasi der Nachteil darin besteht, dass man ja die positiven Credits verwenden muss, um etwas Negatives auszugleichen. Also so hat man in Summe dann ja doch nur einen Nachteil, nämlich indem man bezahlt, um etwas auszugleichen. Ansonsten würde diese Unterschreitung der Grenzwerte nicht eingetreten, dann könnte man ja diese positiven Punkte anderweitig verwenden. Also dann hätte man den Gegenwert noch. So, und dann zu der dritten Frage, das Past Event. Also diese Handlung, diese Action, die dazu führt, dass diese Verpflichtung sich manifestiert, könnte man sagen, dass die Verpflichtung tatsächlich begründet wird. Die besteht darin, dass in dem Geschäftsjahr, das hier betrachtet wird, Autos hergestellt werden, deren Emissionswerte also unter dem Grenzwert liegen. Okay, so, jetzt habe ich das eine Beispiel nochmal erläutert bzw. vorgestellt und insbesondere diese drei Bedingungen, die das Ansatzkriterium insgesamt ausmachen, nochmal erläutert. Okay, dann will ich kurz mal innehalten und jetzt doch nochmal zurückkommen und ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Gibt es denn Gedanken, Meinungen, einerseits, die das bisher Gesagte so bestätigen, die vielleicht nochmal neue Gedanken darstellen, würde ich gerne mal um Kommentare bitten. Gar keine Meinung.
Für mich ist es nur ganz kurz in line eigentlich mit dem, was ich erwartet hätte aus dem Assessment. Ich glaube, wenn wir jetzt an dieses Outreach denken, können wir natürlich schon sagen, es führt zu einer früheren Ansatz der Verpflichtung, der Rückstellung. Weil wir wahrscheinlich früher gesagt hätten unter IAS 37, wir sind erst dann verpflichtet, wenn wir tatsächlich das überschritten haben, beziehungsweise wir nicht betrachten, weil wir hätten gesagt, wir können uns der Verpflichtung entziehen, wenn wir nicht mehr verkaufen oder beziehungsweise nicht mehr produzieren. Und jetzt müssen wir einfach das gewichten mit dem möglichen Schaden, den wir daraus haben. Und deswegen hätte ich gesagt, kommt es tatsächlich zu einem früheren Ansatz. Weil es gibt dann auch so Beispiele aus Vertriebsvereinbarungen, wo man etwas bezahlen muss, wenn ein bestimmtes Volumen erreicht wird. Und da wurde in der Vergangenheit immer erst angesetzt, wenn das Volumen tatsächlich im Jahr erreicht wurde. Da war, wenn man sich ja immer entziehen konnte, diese Verpflichtung, indem man einfach nicht mehr verkauft hat. Aber das finde ich, also ich finde den Vorgehen sinnvoll und hätte gesagt, ja, es führt tendenziell zu einem früheren Ansatz von Rückstellungen, aber es ist auch durchaus sinnvoll. Was?
Andreas.
Ja, ich denke, dass man auch das Beispiel 14 ganz gut nachvollziehen kann. Wo ich mich frage und was ich hilfreich fände, genau in dem Beispiel, wie sieht es eigentlich im Zwischenabschluss aus? Also weil zum Jahresende ist das irgendwie intuitiv. Aber wenn ich jetzt mal denke, dass das hier, das wäre ein normales, würde sich hier auf das Kalenderjahr beziehen. Was passiert eigentlich am 30.06.? Was nehme ich da eigentlich als Basis? Gehe ich davon aus, was bisher durchschnittlich ausgestoßen worden ist oder was bisher ausgestoßen ist? Oder muss ich das hochrechnen auf das Gesamtjahr und dann halt, sag ich mal, die Hälfte vereinfacht zurückstellen? Also da denke ich, dass man, weil das wäre mir jetzt zum Beispiel völlig unklar anhand der Guidance, was man in dem Fall macht. Das fände ich schon nochmal hilfreich, wenn man das Beispiel entweder nochmal ergänzt, wie man es ja an anderer Stelle auch macht, um nochmal ein B oder das hier nochmal da ergänzen macht. Also die Guidance fände ich jetzt hilfreich. Also konkret an dem Beispiel.
Ja, also in der Tat, ich mag nur noch kurz bestätigen, es steht wirklich in den Implementation Guidance ja nur, wie zum Stichtag am Periodenende, also am 31.12. zu bilanzieren ist. In der Tat. Okay, also wenn es jetzt weiter keine Gedanken gibt, dann würde ich, so wie ich mir das überlegt habe, mal noch ein weiteres Beispiel, nämlich das Beispiel 15 vorstellen. Das ist ja ein bisschen anders gelagert und zwar sind hier nämlich nach Auffassung des ESB die Kriterien noch nicht erfüllt. Also insgesamt nicht erfüllt, sodass das vorerst zu keinem Ansatz einer Rückstellung. Und das ist vielleicht so als kleines Gegenbeispiel auch nochmal anschaulich. Es geht um klimabezogene Zusagen, ja, sicherlich auch noch so ein bisschen bekannt, nämlich, dass ein Hersteller für Haushaltsprodukte durch eine öffentliche Verkündigung verspricht, dass es die Emissionen über einen Zeitraum von 9 Jahren, also bis zum Ende eines bestimmten Jahres, nämlich Jahr X9, um 60% reduziert. Und außerdem wird versprochen, dass alle dann noch verbleibenden Emissionen im Jahr X9 und später durch Zukauf von Carbon Credits ausgeglichen werden. So, und außer diesem öffentlichen Versprechen hat das Unternehmen auch schon einen Plan zum Übergang, also wie die Produktion entsprechend verändert oder angepasst werden soll, veröffentlicht, also zumindest nie aufgesetzt und veröffentlicht in der Tat. Und es hat auch verkündet, was passieren soll, nämlich dass einfach der Produktionsprozess durch Umbau, durch neue Geräte oder überhaupt durch Anlagen einfach so modifiziert wird, dass diese Reduktion erreicht werden soll. So, und dann wird noch ausgesagt, dass es außer diesem Übergangs, diesem Transition Plan noch weitere Aktivitäten gibt, die quasi bestätigen, was das Unternehmen dann öffentlich zugesagt hat. So. Das Unternehmen selbst beurteilte, dass es damit eine begründete Erwartungshaltung geweckt hat, der sie sich nicht mehr entziehen kann oder entledigen kann. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie zum Ende der Periode, die hier betrachtet wird, also in der eben auch dieses öffentliche Versprechen, diese öffentliche Ankündigung gemacht wird, eine Rückstellung zu bilden ist oder nicht. So, und jetzt schauen wir auch hier mal kurz auf diese drei Kriterien und was dazu jeweils analysiert wird. Also zur Frage der Obligation Condition, also ob eine Verpflichtung schon begründet wurde. Hierzu wird geurteilt, ja, also diese Bedingung ist erfüllt, denn diese öffentliche Ankündigung stellt genau diesen Mechanismus dar, wie es da im Entwurf ja heißt, der das Unternehmen verpflichtet. Und das Unternehmen hat auch keine praktische Möglichkeit mehr, sich dieser Verpflichtung zu entziehen. Insofern ist also diese Constructive Obligation existent. So, ich blätter mal weiter. So, nun kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich der Transfer Condition. Und hier wird jetzt, wie man sehen kann, ist schon zu differenzieren. Und zwar die Verpflichtung, die Emissionen zu reduzieren und die Verpflichtung, die verbleibenden Emissionen auszugleichen. So, jetzt ist die Frage, ob beide Verpflichtungen einen Transfer, also einen Abfluss ökonomischer Ressourcen ohne Gegenleistung oder ohne Gegeneffekt darstellen. Und da wird, wie man hier sehen kann, folgendes Urteil, also zum ersten Punkt, nämlich dass die Verpflichtung zur Emissionsreduktion einen Transfer darstellt, wird verneint. Zwar mit der folgenden Begründung. Also die Verpflichtung, Emissionen zu reduzieren, wird dadurch erreicht, oder besser gesagt, der Verpflichtung wird dadurch nachgekommen, indem im Produktionsprozess etwas verändert wird. Also Anlagen werden verändert, Energie oder Bezug oder anderes Material, das wird irgendwie ökonomisch nachhaltiger als ökonomisch nachhaltiger angesehen. Und die Aufwendungen, die das Unternehmen dafür hat, werden ausgeglichen, indem das Unternehmen eben Gegenleistung erhält in Form von moderneren Anlagen oder umweltschonenderen Anlagen, Produktionsverfahren. Und deswegen ist diese Verpflichtung, Emissionen zu reduzieren, kein Transfer, also kein Abfluss. Der zweite Punkt, nämlich die Verpflichtung, verbleibende Emissionen auszugleichen, stellt wiederum tatsächlich einen Abfluss dar. Denn hier werden ja Aufwendungen getätigt, also werden einfach Credits gekauft, ohne dass irgendeine Gegenleistung dem gegenübersteht. Also es fließen finanzielle Mittel ab und es wird keine Gegenleistung dafür, geht keine Gegenleistung dafür zu. Das heißt dann aber auch insgesamt, dass diese Transfer Condition in Summe nicht erfüllt ist. So, und jetzt kommt die dritte und wahrscheinlich entscheidende, beziehungsweise, wenn ich mich recht entsinne, die auch am ehesten strittige, die Frage der Past Event Condition, erfüllt oder nicht. So, nun kommt das ganz Entscheidende. Und zwar, dieses Ereignis ist ja erst im Jahr X9 und später. Also es geht hier erst um den Ausstoß von Emissionen im Jahr X9 und danach. Und da dieser Zeitpunkt ja noch gar nicht erreicht ist, kann diese Bedingung noch gar nicht erfüllt sein. Das heißt, es wird erst dann, wenn das Unternehmen im Jahr X9 diese Schwelle nicht unterschreitet, also die Reduktion von 60% nicht erreicht hat, erst dann ist ja tatsächlich eine Verpflichtung entstanden. Das heißt, jetzt ist nur das Versprechen für die Zukunft, aber erst wenn dieser künftige Zeitpunkt erreicht ist, so ist die Logik, dann wirkt sich diese Verpflichtung tatsächlich aus. Und deswegen ist nach Auffassung des ISB in dem Beispiel diese Bedingung eben nicht erfüllt. Und in Summe, ganz einfach, wird also am Ende der Periode X0 keine Rückstellung bilanziert. So, also das Ganze nochmal ja, mehr oder weniger wiederholt an dem zweiten Beispiel. Ja, gibt's aus eurer Runde dazu nochmal Gedanken?
Die Pass-Event-Condition, das wäre das Kritische, aber ich meine, das ist in Line mit der IFRIC-Entscheidung aus dem letzten Jahr, ne? Da haben wir genau dieselbe Entscheidung, dass wenn in das Jahr antritt oder wenn wir tatsächlich in dem Jahr, in dem wir uns verpflichtet haben, das zu erreichen oder das nicht erreichen, dann haben wir das Past Event und nicht die Selbstverpflichtung oder die gesetzliche Verpflichtung, sondern erst der tatsächliche Überschreiten in dem Jahr ist das Past Event. Oder fertig gesagt wäre ja in line mit der schon zuvor geäußerten Meinung.
In Line und meines Erachtens auch nachvollziehbar.
Ja.
Also es ist exakt, deswegen habe ich das Beispiel jetzt als letztes nochmal aufgegriffen, exakt diese Unterscheidung, dass der Mechanismus, der die Obligation darstellt, besteht mit der Ankündigung. Aber das Event, was dann zusätzlich nötig ist, als hinreichende Bedingung, das tritt erst im Jahr X9 ein oder kann erst eintreten. Es gibt, um es nochmal kurz zu unterstreichen, es gibt noch andere Beispiele. Da wird zum Beispiel immer davon gesprochen, wenn eine Handlung des Unternehmens und eine gesetzliche Regelung, die zum Beispiel die Handlung des Unternehmens, ich sag mal, durch Geldzahlung bestraft. Wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, dann gibt es auch so eine Konstellation, dass das Unternehmen schon eine Aktion, also eine Handlung, eine Aktivität, Geschäftsaktivität vorgenommen hat und da passiert noch gar nichts und eine gesetzliche Verpflichtung, irgendetwas zum Beispiel zu kompensieren, wird erst später eingeführt. Oder gibt es schon, aber die wirkt sich erst ab einer späteren Periode aus. Dann ist auch erst dann die Rückstellung anzusetzen, wenn diese gesetzliche Regelung auch wirklich sich auswirkt. Und umgekehrt, wenn eine gesetzliche Regelung besteht, dass zum Beispiel irgendein Verhalten sanktioniert wird, Umweltverschmutzung wird bestraft durch Kosten. Und die Umweltverschmutzung ist aber noch nicht eingetreten, aber die gesetzliche Regelung ist schon da. Dann ist die Rückstellung erst dann zu bilden, wenn bei vorhandener gesetzlicher Regelung dann auch die Aktivität des Unternehmens dazu führt, dass die Regelung sich auswirkt. Und das ist, glaube ich, so ein gutes Verständnis. Die Kombination aus dem Mechanismus und aus der Aktivität zusammen führt dann zu einer Verpflichtung. Gut. Also ich habe jetzt aber doch explizit vernommen, dass anhand der Beispiele diese Idee schon plausibel klingt, nachvollziehbar, irgendwie ja, sinnvoll oder sachgerecht erscheint. Gut, dann würde ich gerne, um diesen Themenblock Ansatzkriterium inklusive Beispiele noch abzurunden, noch mal ganz kurz auf die Spezial-, also wenn man so will, Detailregeln zu sprechen kommen, was denn in solchen Fällen ist, wenn zum Beispiel eine Bedingung eine Handlung im Zeitablauf erst erfolgt. Oder wenn sogar mehrere Handlungen erforderlich sind. Wir hatten das ja gerade am Beispiel der Bankenabgabe gesehen. Also mehrere Handlungen, das wird ja Actions im Jargon des Standards genannt, waren ja beim Beispiel der Bankenabgabe, dass das Bankgeschäft absolviert wird und dass außerdem zu einem bestimmten Tag in der Zukunft die Banklizenz noch besteht. Also der Status noch besteht. Das waren in dem Fall diese zwei Actions, die man da trennen müsste. Und in so einem Fall wurde ja gesagt, dass die Rückstellung anzusetzen ist, wenn die erste der beiden, die erste Action, bereits ausgeführt ist, wenn man so will, und die zweite nicht mehr abwendbar ist. Und wir hatten dann ja noch diskutiert, was ist denn, also woran kann man denn festmachen, ob jetzt tatsächlich das Bestehen des Status am 1.1. in der Folgeperiode noch abwendbar ist oder nicht. Aber nach der zumindest abstrakten Logik ist es so, wenn also die zweite Handlung, die zweite Action noch nicht vollzogen ist, aber nicht mehr abwendbar ist, dann ist die Bedingung schon erfüllt und dann wäre die Rückstellung per se anzusetzen. Allerdings kann sich dann der Betrag oder muss sich der Betrag im Laufe der Zeit aufbauen. Ja, ich will es nicht nochmal weiter vertiefen. Wir hatten es ja doch recht ausführlich besprochen und festgestellt, dass in Bezug auf die europäische Bankenabgabe das Beispiel nicht passt und insofern natürlich nicht so ganz klar ist, wie eine Abwandlung jetzt tatsächlich auszulegen ist. Aber ich glaube, die Idee mit diesen zwei Handlungen war am Beispiel doch schon deutlich geworden. Ja, ich will auch hören, ob es zu diesem Detailaspekt, zu dieser Detailregelung noch neue oder abweichende Gedanken gibt. Ja, ganz offensichtlich keine weiteren Äußerungen. Ja, dann denke ich, dass wir diesen Punkt vielleicht auch damit abhaken können. Also ich wage mal so, weil das doch ein ziemlich umfassendes Thema ist, so ein kleines Zwischenfazit. Die Idee des ISB, dieses Kriterium durch drei Bedingungen aufzubrechen und diese etwas präziser zu formulieren, als es bisher der Fall war, wird als abstrakt und recht komplex eingestuft. Allerdings, wenn man sich die Beispiele anschaut, die das Ganze ja wirklich explizit untermauern, kann man schon die Idee dahinter, was der ISB damit bezweckt, durchaus nachvollziehen. Und es klingt in Summe irgendwie auch sachgerecht. Ist das mit meinen Worten so in etwa der Tenor?
Ich finde schon, ja.
Sehe ich auch so.
Jens, deine Hand sehe ich auch noch.
Also ich kann das konzeptionell alles sehr gut nachvollziehen. Ich war bislang auch immer Unterstützer dieser ganzen Angleichung an das Framework, weil das irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt, wenn ich sowas Grundlegendes wie die IR-37-Bilanzierung entkoppelt habe von der Definition einer Schuld im Rahmenkonzept. Ich glaube, dass wir, weil eine Zielsetzung war ja nicht nur die Angleichung des Rahmenkonzepts, das kann ja kein Selbstzweck sein. Ja, es muss ja danach bessere Bilanzierung resultieren. Und je länger ich drüber nachdenke, fragt man sich natürlich schon, ich kann das irgendwie immer alles nachvollziehen, wobei ich mir manchmal bei dem Beispiel nicht sicher bin, wenn ich der Schlussfolgerung zustimme, ob sozusagen der Weg dahin der richtige ist. Aber das Ergebnis passt. Aber ich glaube, das zeigt auch schon, dass es doch in vielen Fällen sehr viel Ermessensspielräume gibt, und zwar in beide Richtungen. Und natürlich dort auch mal Beispiele gewählt worden sind, die einigermaßen Wohlfall miteinander oder die Elemente Wohlfall zusammenpassen, wie es halt bei darstellenden Beispielen ist. Zum Beispiel mit den Actions. Ja, es werden praktisch nur Beispiele mal mit zwei Actions dargestellt. Und was ist, wenn ich mehrere Actions habe? Das hatten wir ja besprochen. Und jetzt ist natürlich die Hauptlast auf dem Ansatz. Also die Hauptlast der Diskussion ist ja nicht mehr Bewertung, sondern es ist jetzt mal primär Ansatz. Und die Frage war ja auch, oder eines der Zielsetzungen war ja, die Compliance-Cost für die Unternehmen herabzusetzen. Da würde ich, glaube ich, mal aufgrund der Vielzahl der unbestimmten Rechtsbegriffe und sozusagen auch der Kombinationsmöglichkeiten erstmal ein Fragezeichen dran machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich dagegen bin, Jan. Also ich glaube, dass die Ideen sind schon richtig. Ich glaube bloß, dass teilweise die Operationalisierung mehr Fragen offen lassen wird. Und was natürlich auch schwierig ist, wir diskutieren das jetzt mit einem gewissen Recency-Bias vor dem Hintergrund von klimabezogenen Verpflichtungen und eben der Bankenabgabe. Aber natürlich kann es vielfältige Formen der Abgabe geben, ne? Also von Levies, wie die da genannt werden. Und in verschiedensten Abwandlungen, ja, es gibt zum Beispiel jetzt eine, in der Luftfahrt gibt es das Corsia, diesen Corsia-Plan. Da wird dann, also man wird Teil des Plans, wenn man einmal fliegt. Und dann gibt es eine globale Gesamtemission und wenn man die überschreitet, ist was zu zahlen. Ja. Und jetzt ist die Frage, habe ich das, diese zweite Action sozusagen, also einmal ist der erste Flug, der verpflichtet mich dazu, grundsätzlich diesen Mechanismus beizuwohnen. Ja. Und jetzt kann ich aber natürlich theoretisch, wenn ich eine große Airline bin, die Gesamtemission irgendwie beeinflussen, ja, durch meinen Flugplan, durch die Flugstrecken, durch die Fluggeräte, die ich einsetze. Bin ich eine kleine Airline, kann ich es vielleicht nicht mehr so gut beeinflussen. Also wie weit ist diese Action in meiner Kontrolle? Also ja, nur mal, also dass man nicht die aus dem Augen verliert, es gibt viele Möglichkeiten, wo man dann vielleicht in Fragestellungen kommt. Die französischen Kollegen haben auch berichtet, dass es anscheinend in Frankreich sehr viel verbreitet ist mit Levies, Property Tax Bereich. Ich glaube, die Ilka hatte das auch erzählt im Update. Und ich glaube, also dass man eben nochmal dagegen halten muss, das muss man dem ISB die Frage stellen, ob sozusagen dieses Compliance Cost Reduction Thema, ja, und auch die, ich sag mal, die bessere Antwort, die daraus folgt. Ja, und diese ganze Zwischenabschlussthematik, Andreas, da kann ich nur zustimmen, das ist leider nicht ganz klar. Also führt das alles zu besserer Bilanzierung, weil einfach nur jetzt sagen, ja, wir wollen das Framework und die IS 37 zusammenbringen, ist schön. Wenn man aber ehrlich ist, viele Standards verstoßen gegen das Framework. Also das ist jetzt kein Selbstzweck. Ja, es ist schön, ist immer gut, ja. Aber wenn das alles mit dem Framework kompatibel wäre, bräuchte ich wahrscheinlich noch nicht mal einen Standard. Von daher würde ich zumindest nicht sagen, dass ich, also jetzt sagen, das ist also die bestmögliche Lösung. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, sondern es ist, das müsste man sich nochmal, oder das muss man zumindest auch nochmal reflektieren am Ende, auch gerade wenn wir unseren Coverletter schreiben.
Andreas Bötecker, bitte.
Ja, also ich kann nur mal einhaken. Also ich finde insbesondere das ganze Thema Zwischenabschluss ist anhand dieser ganzen Guides auf mehreren Fällen nicht klar. Das Grundsteuerthema, also 13c, wäre für mich genauso eins. Also die Lösung für den 31.12. finde ich, da kann man Haken hintermachen, das kann man völlig nachvollziehen. Wenn ich das jetzt allerdings zum 30.06. bilanzieren sollte, würde ich mir jetzt schon Unterstützung wünschen. Ich wäre ein bisschen lost. Darf ich noch nicht oder muss ich anteilig? Es ist mir anhand der Guidance unklar.
Ich habe auch übrigens noch einen Punkt, weil es ist ja in dieser Operationalität, also das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Ich glaube, diese Grundtendenz, also diese Grundaussagen, ne, das ans Framework dran zu hängen, das passt aber teilweise in der Verästelung der Operationalisierung. Zum Beispiel ist ja der eine Punkt, dass du sagst, ich kann ja im Zweifel, ist die Alternative, mich nicht konform, eine Action nicht auszuüben, ja, ist nachteilig. So, und ich glaube, da wird es schon ermessensbehaftet, ja. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwas einfach nicht zahle und eine Strafe bekomme aber dafür oder eben auch gar nicht belangt werde. Das ist ja auch häufig der Fall, ja. Also wir gehen ja auch mal davon aus, dass alles sauber rechtskonform abgewickelt wird, dass mag im einen oder anderen Land gut funktionieren und im anderen oder anderen Land nicht. Und dann überlege ich mir noch so Extremsituationen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo hinterlegt ist. Ja gut, ich zahle irgendwie, keine Ahnung, den Beamten was. Oder also das Problem ist, ich mache sehr viel auf, das sind ja Enforceable Rights, das verstehe ich auch alles. Und die sollten vielleicht jetzt auch nicht einfügen, Beispiele, wo man sagt, was ist, wenn ich den Beamten schmiere und der mich nicht belangt, weil ich das die Steuer nicht gezahlt habe, ja. Aber ich glaube also auch diese Ausweichhandlungen, die ja da suggeriert werden, also wie kann ich mich dem entziehen? Manchmal sitzt man ja auf Sachen aus. Das Markt gibt Unternehmen zum Beispiel ihre Quartalsberichte nicht veröffentlicht, obwohl sie müssten. Ja, wir erinnern uns an die Vergangenheit oder ähnliche Sachen, ja, oder ich zahle irgendwas nicht, ja, und vergleiche mich dann am Ende auch, ja. Ist das dann vielleicht günstiger? Ja, kommt dann jemand zu mir und sagt, pass auf, ich sitze das aus. Und dann kommt die Behörde irgendwann zu mir, die zieht mich vor Gericht und dann vergleiche ich mich, das ist dann aber nur die Hälfte des Betrages, also stelle ich auch nur die Hälfte zurück. Also ich sage dann in der Operationalisierung, deswegen habe ich den Punkt mit den Compliance Costs gebracht. Das klingt, also ne, konzeptionell kann ich es nachvollziehen, aber ob es wirklich die Compliance Costs reduziert und auch zu besserer, also sachgerechterer und eben auch, ich sag mal, Cost-Benefit führt, das muss man zumindest mal hinterfragen. Und wie gesagt, Andreas, Punkt mit der Zwischenberichterstattung kommt noch dazu. Aber das war ja auch in der Vergangenheit schon immer ein Thema bei Abgaben.
Ja, das ist völlig unstrittig. Aber ich finde, wenn man den Standard jetzt schon anfasst, dann könnte man eine Guidance geben, die das halt ein bisschen klarer macht. Ja, also da. Also mir wäre es nicht klar anhand der Guidance, was man da jetzt macht. Ja, das wäre weiter. Also ich würde wetten, dass da weiter Diversity entsteht und nicht gelöst wird.
Gut, also ich habe trotz meines Eingangs so allgemein eher positiven Zwischenfazits diese Aspekte jetzt mal festgehalten. Es ist ja insofern nicht ganz neu, aber vor allem der Gedanke, dass im Prinzip immer, wenn unterjähriger Ansatz zur Diskussion steht, dass da die Beispiele zumindest das gar nicht klar machen, weil die immer auf ein Periodenende gehen und man dann genau nicht diese Frage unterjähriger Ansatz, aber mit halbem Betrag oder doch noch nicht irgendwie offen ist. Ja, gibt's noch Gedanken zu diesem Themenabschnitt?
Kommen wir zu den Beispielen nochmal zurück oder schließen wir die Beispiele jetzt damit ab?
Na, ich hätte jetzt gedacht, wenn wir die anderen Aspekte besprechen, dass wir dann die Beispiele nicht nochmal heranziehen. Insofern wäre das...
Also ich hätte dann so einen generellen Punkt, der hat jetzt eigentlich weniger mit dem Standard, sondern irgendwie mit dem grundsätzlichen Thema zu tun, bei dem 5b. Da geht es um diese Closure of a Division und unter anderem auch Compensation for Delays or Cancellations mit Customers. Also da haben wir zumindest Schwierigkeiten zu verstehen, warum die Compensation for Delays or Cancellations with Customers nicht IFRS 15 ist. Da gibt es auch eine IFRIC-Diskussion zu aus dem September 2019. Also wir finden das Beispiel unglücklich und würden da empfehlen, dass man es irgendwie auf Supplier ummünzt, damit Customer scheint das ein bisschen schwierig zu sein. Das ist eine IFRIC-Entscheidung aus dem September 2019.
Okay, ja, ich halte das mal fest, denn ja, wenn wir uns zu diesem Punkt Ansatzkriterium äußern und dann würden wir ja in dem Zusammenhang auch die Beispiele ansprechen, dann können wir das gerne aufnehmen.
Ja, wir fänden es nur unglücklich, wenn es so bleibt, weil dann fangen wieder Diskussionen an, ob das nicht auch unter 37 fallen würde und da dachten wir eigentlich, dass das geklärt wird.
Gut. Noch weitere Hinweise oder Gedanken? Scheint nicht. Ja, dann würde ich nun doch den Punkt Ansatzkriterium inklusive Beispiele abschließen. Und dann einfach die anderen Vorschläge nochmal kurz ansprechen, alle bisherigen Äußerungen nochmal auffrischen und dann schauen wir mal, ob es dazu noch neue Gedanken gibt oder ob das dann schon das endgültige Urteil ist. So, wir gehen mal zum nächsten Thema, nämlich die zwei Bewertungsaspekte. Als erstes geht's nochmal um diese Frage der einzubeziehenden Kosten. Also, mit einem Satz, der ESB schlägt ja vor, dass bei der Frage, welche Kosten, welche Expenditures sind einzubeziehen, bei der Bewertung der Rückstellung, eine Formulierung, die in ES 37 an anderer Stelle verwendet wird, jetzt hier einfach nur identisch übernimmt. Nämlich, die lautet dann Kosten, die der Verpflichtung direkt zuzurechnen sind und das ist die Summe aus inkrementellen Kosten und anteiligen sonstigen zuzurechnenden Kosten. So, wir hatten in der Diskussion festgestellt, ja, an sich erstmal einheitliche Formulierung zu verwenden, ist schon sachgerecht, insoweit zuzustimmen. Allerdings heißt das dann im Detail trotzdem immer wieder Fragen. Also im Detail ist natürlich damit nicht alles klar. Und das wurde auch genauso in der öffentlichen Diskussion geäußert. Also prinzipiell ist diese Angleichung in Ordnung, aber es gibt immer wieder Beispiele, wenn im Detail doch nicht ganz klar ist, welche Kosten dann konkret einzubeziehen sind. Ja, Beispiel Rechtsstreit haben wir hier in der Runde besprochen. Das wurde dann auch nochmal angesprochen. Es wurde auch nochmal geäußert, dass allein schon der Begriff, was ist direkt zurechenbar, ja, nicht definiert ist. Insofern ist da allein schon deswegen das Verständnis unterschiedlich. Naja, es blieb halt so ein bisschen im Raum stehen. Man kann ja verstehen, der ISB will es ja bewusst nicht konkreter machen. Also es wird ein bisschen präzisiert, die Formulierung bleibt aber letztlich doch ein Prinzip und es gibt immer irgendwie Fälle, da weiß man eben nicht ganz genau, ob eine bestimmte Kostenposition, Kostenstelle dann wie zu berücksichtigen ist. Insofern so ein bisschen das bisherige Votum zwar einheitlich, aber so ein bisschen gemischt. Kann man mit der Klarstellung was anfangen oder nicht? So, und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal aus der Runde hören, ob jemand hier nochmal Gedanken äußern mag. Keine neuen Gedanken noch dazu? Dann schlage ich mal vor, auch hier Fazit, ich habe es ja praktisch schon formuliert, im Prinzip, also wirklich prinzipienbezogen, kann man sagen, das ist schon sachgerecht, diese Formulierung hier einzuführen, aber dass im Detail dann Fragen sich stellen, das muss man schon erwähnen, das bleibt halt in Einzelfällen unklar, aber am Ende ist es eben so gewollt, dass der ISB hier einfach nur dieses Prinzip klarstellt und dann, denke ich mal, sollten wir den Hinweis geben, aber mehr können wir dann auch nicht sagen oder kritisieren.
Ja, ich würde noch vorschlagen, ich weiß nicht, weil du es gerade nicht erwähnt hast, dass man nochmal ergänzt, dass man, wenn auch die ganze Formulierung, dann aus dem 68a nehmen sollte. Ne?
Ja, richtig. Das ist, genau, das hatten wir beim letzten Mal also, auch.
Im Beispiel zu den Abschreibungen, der fehlt ja. Und da weiß ich jetzt schon, wenn der fehlt, dann wird es auch dort Diskussionen in der Praxis geben.
Genau. Ja, das muss ich nochmal festhalten. Danke. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach einen Schritt weiter. Nächster Punkt war ja die Festlegung, dass der Diskontierungszins ein risikofreier Zinssatz sein soll. Und ja, da braucht viel gibt's dazu nicht zu sagen. Also da steht da Zeitwert des Geldes in Form eines risikofreien Zinses plus Unsicherheiten, außer die sind bereits in den Cashflows selbst enthalten. Und dann wird nochmal klargestellt, dass das Nichterfüllungsrisiko ausgeschlossen ist. Ja, gut. Was gab es dazu an Äußerungen? Hab ich schon erwähnt. Im Prinzip auch in der öffentlichen Diskussion nichts Neues. Wir hatten hier in der Runde ja schon besprochen, dass der Vorschlag an sich erstmal in Ordnung klingt. Und auch hier wieder so ein kleines Aber, nämlich natürlich ist der Vorschlag selbst dieses Prinzip in Ordnung, aber da die Methoden, wie man Diskontierungszins ermittelt, ja freigelassen werden. Der ISB will die ja bewusst nicht vorschreiben oder einengen. Ist natürlich zumindest mal die Idee, dass man damit eine einheitliche Bilanzierungspraxis erreicht, vielleicht nur eingeschränkt möglich. Und dann wurde ja auch noch geäußert, dass also natürlich damit zu rechnen ist, dass, anders gesagt, weil der ISB ja selber glaubt, dass er damit die etablierte Praxis nicht ändert, dass man schon sagen muss, es kann durchaus ja für einige dann zu einer Änderung führen. So, das waren so die zwei Einschränkungen. Gut, dann gab es in der öffentlichen Diskussion wenig Anmerkungen dazu, außer dass ja im Detail eben genau solche Unklarheiten bestehen. Und es wurde auch noch geäußert, dass im Detail dann sich tatsächlich fragt, welcher risikofreie Referenzzins, beispielsweise Renditen, Industrieanleihen oder Staatsanleihen, nicht hochrangige Staatsanleihen, dass diese Frage natürlich damit nicht beantwortet ist. So, gibt's noch was zu ergänzen hierzu? Andreas.
Ja, und gerade diese Unsicherheit, welchen Zinssatz verwende ich denn eigentlich? Also, es kommt einem ja spontan der Gedanke, dass man das schon mal gehört hat, nämlich im IAS 19. Und ich fände es jetzt irgendwie dann konsequent, wenn man dann vielleicht auf die Guidance des IAS 19 dazu verweist. Weil, ich meine, da ist ja Guidance, wie man so einen Zinssatz ermittelt, der risikofrei ist.
Entschuldigung, Jens, ich schreibe nebenbei, deswegen sehe ich nicht sofort, wenn jemand die Hand hebt.
Der Peter war zuerst.
Genau, ja.
Gut. Ja, jetzt ist eine Industrieanleihe nicht ein Widerspruch in sich, den als risikofreien Zins zu verwenden?
Also vielleicht, das ja, bringt mich vielleicht fast schon zu meinem Punkt. Also wir haben ja auch unter IAS 19 immer mal wieder Debatten, ja, was so erstklassige Industrieanleihen sind oder eben auch Government Bonds. Ich glaube, das Problem ist, es gibt ja, also der risikolose Zins selbst ist ja ein hypothetisches Konstrukt. Ja, er ist nicht beobachtbar, es gibt keine gehandelten Marktzinsen. Da kann man auch so Overnight Rates sind vielleicht noch so das nächste, Collateralized Overnight Rates. Ja, das ist dann, glaube ich, das nächste, was so einem theoretisch risikoloses Zins anheimwohnt, dann kann man daraus versuchen, eine Zinsstrukturkurve für die Duration aufzubauen. Ja, das kann man auch machen. Ich glaube tatsächlich, was weiterhin fehlt, ist Time Value of Money, sagen wir alle immer so leicht hin, weil wir irgendwie über die Jahre damit auch irgendwie umgehen konnten. Aber so ähnlich wie Andreas es gesagt hat, ich müsste eine Zielsetzung festlegen, was dieses Time Value of Money Konzept darstellen sollte. Der ISB hatte ja mal versucht, so ein Interest Rate Projekt aufzusetzen, weil in den Standards wird es ja sehr unterschiedlich verwendet. Man kann auf IAS 19 gehen, aber das löst vielleicht auch mal das eine oder andere Problem aus, wie wir aus der Vergangenheit wissen. Gerade auch eine Staatsanleihe wäre ja immer der bequemste Weg. Das setzt aber voraus, wenn ich risikolose Zinsen habe, dass ich ein AAA-Land bin. Und selbst AAA ist ja eigentlich nicht komplett risikolos, ja. Es ist irgendwo ein Risiko drin und das ist ja eine Frage, ist das wesentlich oder nicht? Und natürlich immer die Frage ist konzeptionelle Schönheit versus Objektivierbarkeit. Ja, ich kann, wenn ich Zinssätze ablesen kann, hätte ich eine gewisse Präferenz, ja. Und wenn ich die dann nehmen kann, also oder eben auch in entsprechenden Laufzeiten finde, weil das andere Problem ist natürlich, gerade bei den langläufigen Rückstellungen habe ich natürlich am langen Ende keine Liquidität in den Zinssätzen, ja. Also ich meine, ein Government Bond, der läuft ja, der kann schon mal ein bisschen länger laufen. Es gibt auch Century Bonds, ja. Meistens aber auch vielleicht von Staaten, die vielleicht dann nicht ganz risikofrei sind. Also ich glaube, da gibt es viele operative Themen. Was man nicht vergessen darf, ist, diese Effekte können gerade am langen Ende sehr groß werden. Also jeder, der ein bisschen Bewertungen macht, weiß das ja, ne? Ich glaube, das müsste einfach ausformuliert werden und dann kann man sagen, hier neben, du kannst dich alternativ an IAS 19 orientieren, weil wir damit auch relativ viel Erfahrung haben. Aber es müsste halt einfach mal klar sein, was wirklich erreicht werden soll damit und was vielleicht im Zweifel auch mal ein Negativbeispiel nehmen. Weil sonst werden wir trotzdem wieder irgendwann, wenn ich eine 70-jährige Verbindlichkeit habe, die in 70 Jahren ausläuft, wie die ganze Restrukturierungsverpflichtung, dann würde ich früher oder später in die Extrapolation kommen und dann habe ich schon wieder am Ende des Tages Judgment und zwar nicht Judgment, das mir vorgegeben wird, sondern ich habe da Freiheitsgrad, aber gar nichts im Standard dazu steht.
Ja. Ja. Ich jetzt Entschuldigung, dass ich hier als Anwender so komische Fragen stelle an die Ersteller. Weil für mich ist die Verwendung des richtigen Zinses schon ein essentieller Teil meiner Arbeit als Analyst. Und jetzt bin ich ein bisschen verunsichert oder verwirrt, dass das hier offensichtlich nicht der Fall ist. Weil ich kann nicht eine 10-jährige Rückstellung mit einem Overnight-Zins abdiskutieren. Das ist meiner Meinung nach eine falsche
Herangehensweise. Das will ich auch nicht. Also ich will nicht sagen, dass das richtig wäre. Ich sage nur, wenn ich einen risikolosen Zins suche, dann den gibt's ja nicht so, bis auf Overnight Rates im Regelfall. Ja, ich meine, vielleicht können wir mal so Praktiksektor wissen das besser, aber eine Zinsstrukturkurve auf eine Overnight Rate aufbauen ist nicht ganz ohne. Vor allem am langen Ende.
Ja, also ich denke schon, dass da der Markt einen korrekten Indikator liefert. Wenn der Markt eine 10-jährige Anleihe bepreist, dann hat er das getan. Wenn es da einen Call von einem Verkäufer gab, dann ist das ein Zins, den man verwenden sollte. Und natürlich ist ein AAA-Land auch nicht insolvenzgeschützt, aber dafür gibt es ja Instrumente, um das dann zu erreichen. Also ich verwende dann einen CDS auf deutsche Staatsanleihen und ziehe den nochmal ab. Das sind jetzt nur ein paar Basispunkte. Das Ergebnis ist jetzt nicht großartig anders von dem, was die 10-jährige Staatsanleihe oder 30-jährige Staatsanleihe bietet als Investor. Also da muss man dann halt mal 12 oder 15 Basispunkte abziehen von den 2,6%. Das ist nicht so dramatisch, aber es ist korrekter. Die Frage, die sich eher stellt, ist jetzt, was machen wir eigentlich in einem Land, wo es keine AAA-Staatsanleihen gibt? Würde ich jetzt als Italiener oder als Pole als ein Unternehmen in einem Land, das zur Eurozone gehört, würde ich dort die Bundesanleihe als Referenzzins verwenden, was meiner Meinung nach korrekt wäre? Oder nimmt man die Anleihe des jeweiligen Landes und zieht dann von dieser Anleihe wieder den CDS ab? Aber das ist auch wieder eine akademische Diskussion, vermutlich, wenn ich höre, dass wir hier einen risikofreien Zins und Overnight-Zins vielleicht verwenden. Also was ich sagen möchte, wir diskutieren über viele Details, um eine richtige Lösung für bestimmte Probleme zu finden. Und der Diskontierungssatz hat immense Auswirkungen auf die Höhe dessen, was ich da tue. Und ich finde, also wenn ich an eine Sache rangehe, dann mache ich mich immer erst an die Dinge, die die größte Auswirkung haben auf das Ergebnis. Und ich bin jetzt ein bisschen verwundert, dass man das als Ersteller nicht tut. Nur meine Anmerkung. Oder vielleicht nicht in dem Ausmaß tut, wie ich es tue als Ersteller von Bewertungsgutachten.
Aber ich denke, das unterstreicht ja einfach den Wunsch, auch mal da klare Guidance zu kriegen, wie man diesen Zinssatz zu ermitteln hat. Ob man sich jetzt da dem IS-19 annähert oder einfach nur die Systematik annähert. Beim IS-19 steht ja relativ viel dazu drin, wie man es tut. Was jetzt der richtige Aufsatzpunkt ist, darüber kann man ja diskutieren. Aber ich denke, wenn man so viel Guidance hat zur Ermittlung von Zinssätzen, zur Abzinsung von langfristigen Rückstellungen, dann frage ich mich schon, warum man sich zumindest der Systematik nicht bedient. Vielleicht mit einem anderen Absprungpunkt, aber der Systematik sich zu bedienen, fände ich trotzdem sinnvoll.
Und das wollte ich sagen, das ist genau der Punkt. Ja, das ist jetzt einfach gesagt, risikoloser Zins, Time Value of Money Konzept. Aber wie du schon gesagt hast, Peter, es ist ja eben, das versuche ich mir einen risikolosen Zins zu basteln. Ja, und wenn mir das AAA nicht AAA risikolos genug ist, dann ziehe ich davon halt noch ein CDS ab. Ja, aber sowas würde ja schon helfen, dass ich sage, das Ziel ist wirklich eine Zinsstrukturkurve zu haben, zu diskontieren, die risikolos oder so nah wie möglich risikolos ist. Und da müsste ich mir Gedanken machen. Und dann kann man dieses Gedankengut aus IS-19 als Framework sozusagen nehmen, ja, oder als Leitschnur, wie auch immer man es formulieren möchte, Weil, wie gesagt, die Frage, weil es auch so große Beträge sind, wird das ja auch immer so kontrovers in der Praxis diskutiert, wenn ich eine große Kraftwerksrückbaurückstellung habe. Im Atombereich sind das ja schnell mal mehrere hundert Millionen. Ja, dann ist, glaube ich, der Zinssatz auf die lange Frist schon ein großer Effekt. Und wenn ich da jetzt sage, naja, ich habe ein paar Basispunkte am langen Ende oben drauf, ja, dann diskontiere ich es ab, dann ist der Barwert aber plötzlich deutlich kleiner. Dann wird es teilweise sehr filigran in der Diskussion, weil der Effekt so groß ist.
Jero.
Ich sehe hier auch keinen Widerspruch in dem Gesagten, also zwischen dem, was Andreas Jens und du, Peter, sagt. Und finde auch als Ersteller, mehr Guidance ist da hilfreich. Nehmen wir den IAS 19, sicherlich deutlich mehr Guidance, wenn man sich aber anschaut, zu was für Zinssätzen dann die verschiedenen großen Aktuarsgesellschaften kommen. Selbst die weichen ja trotz der Guidance noch deutlich voneinander ab. Mit extremer Auswirkung.
Also doch eine Abzinsungsverordnung wie im HGB.
Ja, da kannst du dann immer den Durchschnitt alle Nase lang anpassen. Ich weiß nicht, ja.
Ja. Okay, aber also ich glaube, die Diskussionszeit, ich glaube, das ist ja schon nochmal ein valider Punkt, den wir auch ruhig bringen sollten. Ne? Ich meine, es ist natürlich immer so ein bisschen, ich meine, die Diskussion generell zu Zinssätzen, die hat ja nun schon ganz lang Bart, und wenn wir jetzt das noch breiter stricken, nicht nur auf Rückstellung gucken, sondern noch die ganzen anderen Facetten, wo Zinssätze auftauchen können, ne? Bisschen Fair Value Bewertung in den verschiedenen Ausprägungen, Impairment Test und so weiter. Das ist ja alles, eine recht breite Diskussion, und ich glaube, der Punkt ist halt ja auch so ein bisschen, das sind ja trotzdem immer alles noch oder häufig noch im Prinzip transaktionale Zinssätze, die ich da habe. Das ist ja wieder noch eine andere Perspektive im Zweifel, als wenn ich zum Beispiel eine Unternehmensbewertung mache, wo ich auf das Schiffchen dann in Summe sozusagen gucken muss. Das mag dann auch wieder noch eine andere Perspektive haben, was genau der richtige Absprungpunkt wäre. Aber ich bin da völlig dabei, dass das, was wir jetzt haben, also insbesondere natürlich im Verhältnis zu IAS 19 ein bisschen dünn ist. Ne? Ja, okay. Dann haben wir doch nochmal einen guten Aspekt, denke ich.
Einverstanden. Ist festgehalten? Dann denke ich, dann können wir auch diesen Punkt abhaken. Und was haben wir noch? Wir haben nur noch das Thema Erstanwendung, Übergangsvorschriften und Angaben. Machen wir es mal ganz einfach zum Thema Angaben. Ich habe ja schon gesagt, anzugeben ist laut den Vorschlägen innerhalb von IAS 37, welcher Diskontierungszins verwendet wurde und welche Methoden dafür herangezogen wurden. Dann wird außerdem ja noch vorgeschlagen, dass nach IFRS 19 Angaben gemacht werden, aber reduzierte, nämlich nur die Diskontierungsraten, aber nicht die Methoden. Also nur der Diskontierungszins selbst, aber nicht die Ermittlungsmethode. So, hierzu gab es praktisch keine kritischen Anmerkungen in der öffentlichen Diskussion, auch nicht. Insofern wäre nur noch mal die einfache Frage, hat jemand noch neue Ideen zu diesem Punkt? Andreas.
Ja, nicht zu dem Punkt, sondern zu dem Zinssatz nochmal. Wir hatten in der Sitzung davor nochmal diskutiert, die Themenübergang. Ja, also wenn ich von 37 dann in die Verbindlichkeit reinrutsche, dass dort auf einmal natürlich das eigene Kreditrisiko im Zinssatz abgebildet wird, und das kann natürlich gerade das kann zu heftigen Ausschlägen führen. Bei IFRS 3 ist das ja genauso, wo grundsätzlich der Fair Value zu nehmen ist, und in der juristischen Sekunde danach bin ich dann wieder bei dem Zinssatz, der das eigene Kreditrisiko halt ausschließt. Und diese Übergänge, also zumindest sollten wir das Thema nochmal adressieren. Was ist eine Lösung, kann ich jetzt auch nicht anbieten, aber das Thema, denke ich, sollten wir auf alle Fälle nochmal adressieren, ja, dass man dadurch halt diese Übergangsthemen schafft, die teilweise ganz erhebliche Ausschläge haben können.
Das hatten wir aber schon, Andreas, in unserer Sitzung, oder?
Also ja, genau. Wir hatten das schon mal angesprochen, okay. weil Jan es gerade jetzt nicht erwähnt hat, nicht, dass es runtergeht. Weil das ist halt einfach ein wichtiges praktisches Thema. Das will keiner hören in der Praxis, aber es existiert halt.
Das hätte der Jan doch sicherlich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Also nein.
Ja, glaube ich auch nicht, aber ich wollte nur daran erinnern.
Aber natürlich richtig, dass wir das nochmal ansprechen. Ich habe das jetzt gedanklich natürlich unter dem Punkt Erstanwendung Übergangsvorschriften eingeordnet. Absolut richtig, aber wir können ja direkt mal darüber sprechen. Also kurz gesagt, Erstanwendung, Stichtag wird ja noch nicht vorgeschlagen und bei den Übergangsvorschriften gibt es ganz einfach, da gibt es einen Grundsatz, nämlich retrospektiver Übergang oder retrospektive Erstanwendung der Änderungen mit zwei Ausnahmen. Und die zwei Ausnahmen lauten in einem Satz zusammengefasst, wenn sich in Bezug auf die einzubeziehenden Kosten eine Methodenänderung ergibt, dann ist die nur prospektiv umzusetzen. Und zwar ist das eine Pflicht. Und dann gibt es bei der zweiten Ausnahme, nämlich Änderung des Diskontierungszinssatzes, ein Wahlrecht. So, das mal in aller Kürze, was hier vorgeschlagen wird. So, jetzt wollte ich kurz mal erwähnen, also wir hatten noch einen interessanten Vorschlag in der öffentlichen Diskussion. Da wurde nämlich gesagt, warum ist denn sind denn nicht beide Ausnahmen Wahlrecht? Ja, warum kann man nicht bei beiden ein Wahlrecht einräumen? Es war ein Gedanke, den wir, glaube ich, in dieser Runde so noch nicht hatten. Gut, und jetzt stellt sich natürlich der Punkt oder die Frage, genau, was passiert, wenn durch diesen Übergang auf den neuen Diskontierungszins ein großer Einmaleffekt entsteht? Oder besser gesagt, der Hinweis, dass das passieren kann.
Ja, bloß, also mein Punkt war gar nicht so sehr auf die Übergangsregelung gemünzt, da ist es auch ein Thema, aber das ist ja auch in der grundsätzlichen Anwendung ein Thema, ne? Also ich bin meinetwegen große Prozessrückstellung, ich bin noch in der Rückstellung, ich zinse mit dem risikofreien Zinssatz ab, dann konkretisiert sich das, ich gehe in die Liability, muss die zum Fair Value ansetzen, dann musste auf einmal der Betrag bleibt, würde der gleiche bleiben angenommen, aber auf einmal bin ich in einer völlig anderen Abzinsung, und in dem Fall würde die Liability sinken. Nicht mehr das, was die Rückstellung hätte. Und diese Einmaleffekte beim Übergang von einem Stand in den anderen, das gleiche haben wir ja auch, wenn wir am Anfang kriegen die bei der Business Combination, müssen die Provisions nach IFRS 3 zum Fair Value ansetzen. Juristische Sekunde später muss ich den IAS 37 nehmen. Auch da ändert sich auf einmal der Zinssatz, da geht es dann bloß in die andere Richtung. Das sind einfach Übergangseffekte, die in der Praxis auftreten, die einfach die Anwendung extrem schwer machen. Das sind Effekte, die man eigentlich in der Praxis auch nicht sehen möchte.
Gut, ich habe es notiert und ich gebe auch zu, das war bei mir jetzt ein bisschen irrtümliche Einordnung. In der Tat, so haben wir es ja in der letzten Sitzung auch festgehalten, betrifft das schon eigentlich sozusagen die Argumente für und gegen risikofreien Zins, ne? Und das ist dann so ein Punkt, den man bedenken muss. Ja, also sollten wir auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Diskontierungszins erwähnen und nicht in Bezug auf die Übergangsregeln. Okay, so, dann nochmal gedanklich zurück. Ich habe ja kurz erwähnt, die Angabevorschriften. Also wie eben gesagt, was der Entwurf vorschlägt, und wir hatten sowohl in dieser Runde als auch in der öffentlichen Diskussion keine Anmerkung dazu. Vorschlag plausibel, klingt sachgerecht. Ist das auch Stand jetzt das Fazit? Keine weiteren Kommentare. Dann nehme ich das mal so als Endstand hin. Und jetzt zu guter Letzt komme ich nochmal auf die Übergangsvorschriften. Ich habe eben schon erwähnt, was vorgeschlagen ist und ja, auch was in der Diskussion geäußert wurde. Also wir hatten ja hier schon festgestellt, retrospektive Anwendung grundsätzlich in Ordnung. Die beiden Ausnahme- oder Erleichterungsscheinen sachgerecht. Dann wurde der Hinweis noch gebracht, dass bei einer retrospektiven oder rückwirkenden Beurteilung der Rückstellung natürlich das Hindsight-Problem entstehen kann, beziehungsweise dann ja nur Hindsight kann man gar nicht mehr ausschließen, wenn man es genau nimmt. Das war die eine Anmerkung. Und die andere, wie ich eben gesagt habe, aus der Diskussion, aus der öffentlichen Diskussion, dass man meint, könnte man nicht auch für die zweite Ausnahmeregelung ein Wahlrecht einräumen. Gibt's sonst noch Gedanken aus eurem Kreis zu diesen Übergangsregeln? Andreas?
Vielleicht nochmal einen Vorschlag, der das, was in 94EB steht, also diese Verteilung zwischen, also das ist ja Anwendung von IFRIC 1, die Verteilung zwischen Asset und Retained Earnings, mit was dann in I und Doppel-I drin steht. Das hört sich ja so einfach an, aber ist schon ein bisschen abstrakt. Und es gab mal in einem Staff-Paper, ich glaube aus dem Juni 2024, wo es um das Thema ging, war ein praktisches Beispiel drin, wie man das macht. Da fände ich schon sehr sinnvoll, wenn man das irgendwo unterbringen würde. Denn das könnte für Klarheit sorgen, wie eigentlich der 94EB mit Leben zu erfüllen ist. Mhm.
Weitere Hinweise? Keine weiteren? Okay. Ja, dann haben wir jetzt zumindest mal die ganzen Aspekte noch einmal nacheinander durchgesprochen. Ich habe allerhand festgehalten, Bestätigung, auch ein paar neue Gedanken. Jetzt bleibt noch als letztes die Frage, auch ganz offen, gibt es noch irgendetwas weiteres, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was wir aber vielleicht doch noch irgendwie aufgreifen und dann vor allem auch in der Stellungnahme ansprechen sollten? Okay, ich sehe auch teilweise ausdrückliches Kopfschütteln. Sonst nichts weiter zu vernehmen? Ja, dann mache ich es mal wie folgt. Also ich sagte ja schon, ich habe jetzt nochmal die paar neuen Gedanken aufgenommen. Selbstverständlich werde ich das dann mit den bisherigen Aussagen so zusammenführen und zunächst mal in einen Entwurf unserer Stellungnahme gießen. Ich werde das dann auch so sortieren, wie es den Vorschlägen gerecht wird. Auch wenn der Entwurf selber, ich weiß gar nicht, hat ja doch 7 Fragen. Ich glaube, insofern, wie auch immer. Ja, doch 7 Fragen. Insofern kann man es doch recht gut sortieren und ordnen. Ja, also eingangs habe ich ja schon gesagt, ich werde also dann auf dieser Basis den Stellungnahmeentwurf gemeinsam mit Sven anfertigen und dann werden wir den so zügig, wie wir das können, in Umlauf geben und dann haben wir jetzt zumindest, was die Frist beim ISB angeht, noch hinreichend Zeit. Ich gebe mal so einen kleinen Cliffhanger noch. Sven, du kannst sowieso gleich noch deine letzten Gedanken äußern. Müssen wir uns allein wegen der Rückmeldung gegenüber EFRAG ein bisschen mehr beeilen und überhaupt, was gibt's noch zu bedenken?
Also gut, dass du es ansprichst. Ich bin gerade ein bisschen über. Hast du die Frist von EFRAG im Kopf?
Kann ich aber ein paar Sekunden nachschauen. Also 12. März ist die beim ISB.
Naja. Ich schaue gerade mal, ob wir da eigentlich den Sack zumachen wollen im Board.
Was nicht, am 27.02. ist die Sitzung vom Board.
Ja, 27. Also. Ja, ja, ja. Ist am 27.
Auf der Website steht kein Datum.
Ne?
Vielleicht haben sie noch gehofft, dass sie Fristverlängerung bekommen. Aber das ist ja abgelehnt worden.
Nee, also es steht auf der Website kein Datum.
Okay.
Gut.
Tja, ja, gut. Ich meine, das sollte man vielleicht mal so als Benchmark nehmen, ne? Das wäre natürlich schon gut. Wenn ich dann mindestens mal zur Boardsitzung hinreichend sprechfähig wäre. Na, ich gucke jetzt auch nochmal durch. Ja, ja, stimmt, das Rede auf Website steht nicht drauf, hier steht nichts.
Naja, dann machen wir das mal konkret. Also dann würde ich sagen, sollten wir unsererseits den Entwurf für die Runde spätestens kommenden Freitag fertig haben und rausschicken, ja?
Mhm.
Das ist der 21. und dann ist vielleicht ganz gut für dich und ja, okay.
Was haben wir jetzt noch an den bei F-Frag noch Fragen drin, die wir noch zusätzlich beantworten sollten? Guck jetzt gerade selber nochmal den Kommentar, also den DCL von F-Frag durch. Okay, ja, müssen wir nochmal gucken. Also wenn wir da was haben, dann werden wir das jetzt mit dem Umlaufverfahren noch breiter. Ich gucke gerade nochmal die Fragen so durch. Ich meine, wir haben im Prinzip sehr viel davon ja auch besprochen.
Wir können es dann mit dem Entwurf nochmal highlighten.
Ja.
Wenn sich nicht vielleicht die Antworten aus unseren eigenen Kommentaren schon ergeben. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, meinerseits vielen Dank für die Diskussion insgesamt in allen drei Sitzungen natürlich. Ja, Sven, dein letztes Wort.
Ich habe gar kein letztes Wort mehr. Vielen Dank. Wir machen es genauso wie besprochen, dass wir zusehen, dass wir dann das Thema hier in den nächsten 14 Tagen idealerweise zum Abschluss bringen. Dann sind wir sowohl für F-Frag als auch für das ISB hinreichend ready. Und mehr gibt es da jetzt, glaube ich, im Moment nicht so zu sagen. Alles Weitere machen wir dann im Umlauf. Und ja. Ich habe jetzt gerade so beim Durchflippen beim EFRA-Kommentator gesehen, da ist ja noch bei Frage 5 nochmal eine explizite Question to Constituents drin. Do you think that disclosing the discount rates, also da geht es um die Angabe, nicht um die Discount Rates an sich, sondern um die Angabe der Discount Rates im Kontext von IFRS 19. Ne? Das ist so eine der Zusatzfragen, die FAQ nochmal aufgemacht hat. Okay, aber der Rest, okay. Also ich sehe schon. Das machen wir im Umlaufverfahren, das kriegen wir schon hin. Wenn wir noch ein separates Briefchen haben an FAQ, dann schicken wir das mit rum. Das wird aber, wenn nicht sehr lang sein, ist mein Gefühl. Okay, dann würde ich sagen, dann beschließen wir damit die Session. Herzlichen Dank.